Talk mit Tees.
Claudia Michaelsen kennen Sie aus Der Turm zum Beispiel. Da war sie die Dissidentin Anne Hoffmann. In Kudamm 56, da war sie die Tanzschulchefin Katharina Schöllack. Aus dem Polizeiruf 110 kennen Sie sie. Als Kriminalhauptkommissarin Doreen Brasch. Sie ist für ihre starke Darstellung von Frauenrollen bekannt. Mehrfache Grimme-Preisträgerin. Sie ist eine der bemerkenswertesten Schauspielerinnen in Deutschland, ohne dass ich ihr Honig ums Maul schmieren möchte. Und das sieht man auch am Mittwoch wieder in einem Film, der im Ersten zu sehen ist. Hallo nach Hamburg.
Hallo nach Baden-Baden.
So, jetzt zu sehen in einem Film, der heißt Angst in meinem Kopf. Dort spielen Sie eine JVA-Beamtin, die Schreckliches erlebt und als sie dann in finanzielle Not gerät, sich auf fragwürdige Deals einlässt. Man mag gar nicht so viel verraten davon, oder? Kennen Sie das auch, dass einfach zu viel verraten wird? Auch Sie lesen wahrscheinlich auch ganz gerne Bücher. Ich hasse alleine schon auf dem Klappentext. Da wird der halbe Story wird da immer schon verraten.
Nein, das mag ich ganz gern. Ich lese ganz gerne den Klappentext.
Oh nein, ehrlich?
Ja.
Ich verrate Ihnen was. Meine Frau liest sogar das Ende von Büchern, bevor sie das Buch anfängt.
Oh nein, das kann ich nicht.
Das kann ich überhaupt nicht. Nee. Dieses Leben einer Vollzugsbeamtin, das ist ja auch ein ganz besonderer Job. Wie haben Sie sich auf diese Rolle ganz konkret vorbereitet?
Ich durfte dann einen Tag wirklich in eine JVA, anstatt, also bei uns da sogar, wo wir gedreht haben, da hatte ich dann so Betreuer, also Leute, die sich um mich gekümmert haben, die mit mir einfach mal die Abläufe abgelaufen sind. Wie geht das? Weil ich wollte so wissen, was ist der Alltag? Also so ganz normal. Man geht auf Arbeit, so sieht es aus, man zieht sich um, man zieht die Uniform an, man geht raus, dann gibt es Essensausgabe, wie schließt man die Türen auf und so. Also so alles, was so völlig normal ist für die, ist ja für mich erstmal total fremd oder für uns alle, die das nicht kennen. Und so puzzelt sich das dann so zusammen und dann hat man Leseproben natürlich mit den Kollegen teilweise. Und so nimmt es dann immer mehr Form an. Und irgendwann steht man dann am Set und dann gibt es auf einmal einen konkreten Raum und dann gibt es einen konkreten Partner und da entsteht dann auch immer noch mal ganz viel von Dinge oder Emotionen oder Situationen, also die ich vorher nicht weiß. Was natürlich herrlich ist, weil ich... Ja.
Wie zum Beispiel? Was ist das, was Sie nicht wissen bis dahin?
Wie es mir oder der Figur wirklich in der Situation dann unmittelbar geht. Weil wenn dir dann Charlie Hübner gegenüber sitzt oder wenn ein Ralf Herford dich dann wirklich anfasst und eine Brutalität an den Tag legt, die natürlich gesteuert ist, weil Ralf ist ein wunderbarer Kollege, deswegen konnte ich dem auch wunderbar vertrauen, aber da passiert ja dann auch nochmal was. Und einen Teil möchte ich auch vorher gar nicht erfahren.
Naja. Und vor dem Herford kann man Angst haben, ne? Wenn der einen so anguckt und angeht.
Ja. Der Ralf ist, aber das ist ein ganz warmer, wundervoller Kollege. Aber
ich meine ja auch nur in der Rolle.
Ja.
Also jetzt, mir fiel der Name der Rolle jetzt nicht mehr ein. Deswegen. Charlie Hübner spielt ja auch eine unglaubliche Type, wirklich ein Schwerverbrecher, mehrfacher Mörder und sitzt aber in seiner Zelle immer mit freiem Oberkörper. Inwiefern war das ein Thema? Denn ich schaute mir den Film an und es wirkte toll, aber ich habe mich gefragt, warum hat er immer freien Oberkörper?
Das müssten Sie jetzt eigentlich Charlie fragen und den Thomas Stiller.
Aber Sie saßen oft neben ihm auf seinem Bettchen.
Ja, einmal saß ich neben
ihm.
Aber ich finde, also jeder hat so seine, jeder hat ja da so seine Assoziation zu. Ich finde, für mich hatte der sowas von so einem Buddha, ne? Also der sitzt da so und ist mit sich und der Welt, also und versucht irgendwie damit klarzukommen. Er schafft es ja dann auch wirklich, ehrlich gesagt, gar nicht. Er ist dann irgendwie zu schwach oder sogar stark genug, um aus dem Leben zu gehen. Aber er ist ein schwerer Sexualverbrecher, so wo natürlich für die Frau in dem Moment ist der per se erstmal eine Gefahr. Das ist das, was wir assoziieren. Und trotzdem ist er die einzige Person, der einzige Mensch in dieser ganzen Geschichte, der sie wirklich sieht, der sie sehen kann. Also der wirklich diese Frau begreift in ihrer Not, in ihrem Drama, in ihrem Trauma auch, das sie hat. Das ist schön. Also.
Ja, klar. Haben Sie aber auch ganz konkret mit echten Vollzugsbeamtinnen auch gesprochen über ihr Leben, ihre Ängste, ihre Sorgen?
Nee, Nee. Also das habe ich nicht, das hat sich da nicht ergeben, dass man jetzt so tiefe Gespräche hat.
Ja.
Ich hatte einen männlichen Vollzugsbeamten, der immer mich begleitet hat oder oft oder mehrmals oder auch mit mir diesen einen Tag da gemacht hat.
Ja.
Und der hat mir viel erzählt, auch von anderen Frauen und so, ne, was das heißt. Es ist schon teilweise sehr hart, aber es ist auch, ich habe einen heiden Respekt vor diesen vor diesen Leuten und auch vor diesem Beruf, weil das ist ja wirklich eine Entscheidung. Und auch zu sagen, also was ich so da rausgezogen habe, ist, dass es viele machen es auch aus einem sozialen, aus einer sozialen Verantwortung heraus,
mhm.
was großartig ist.
Also
ja. Sagt, wie holen wir diese Leute ab? Wie sind wir mit denen zusammen? Was können wir denen geben? Wie gibt es sogar manchmal vertrautere Situationen? Wie weit muss man Distanz halten? Das ist ja so ein, das ist ja, glaube ich, die Grenze ist da sehr schmal. Mhm. Ne? Wie weit geht das?
Ja, denn
wann ist es übergriffig? Wann ja. gibt man denen zu viel Raum? Vielleicht kann man aber auch jemanden abholen. Vielleicht, also schafft man es, dass die danach wieder raus können und auch wieder einen Weg finden für sich.
Mhm.
So. Eine Perspektive haben. Also ich habe da großen Respekt vor. Also.
Ja. Denn man zittert ein bisschen mit ihrer Rolle eigentlich mit. Es wirkt unglaublich gefährlich eigentlich, diese Tätigkeit. Selbst wenn man sich einfach auf dem Hof unter diesen schweren Jungs, die es dann ja auch sind, bewegt, ab und zu auch mal Sprüche hört. Der Zuschauer fragt sich, wie gefährlich ist diese Tätigkeit tatsächlich für eine echte JVA-Beamtin?
Die ist gefährlich. Ich
ja?
glaube, da würde ich jetzt, also ich bin jetzt kein Spezialist darin, ja, und ich weiß auch, aber es gibt Fälle und in den einen Gefängnissen läuft es einfacher oder besser oder moderater und in anderen eben nicht.
Mhm.
Aber es ist, man kann jetzt nicht sagen, es ist ungefährlich. Das stimmt einfach nicht.
Ja. Was hat Ihnen der Kollege, der Sie dann begleitet hat, dort Ihnen viel erklärt hat, was hat der Ihnen erzählt über diesen Schwarzmarkt? Da floriert ja ein Handel. Das ist unglaublich, was da alles reinkommt ins Gefängnis, rausgeht. Wie realistisch ist das?
Ich glaube, das ist realistisch, aber ich weiß, dass die das einfach überhaupt nicht machen dürfen. Die dürfen da gar nichts machen. Wenn das rauskommt, dann sind die ihren Job los. Ja. Also insofern, ich glaube, der hat da jetzt keine Erfahrung mit gehabt. Also, dass der da irgendwie beteiligt war an irgendwas, ich glaube nicht. Aber irgendwie muss es ja passieren.
Ja, ja.
Ich habe da jetzt auch nie so
man
nachgebohrt.
Hört das ja auch immer. Man hört das ja auch immer wieder, was da alles rein und raus geht.
Ja.
Und dass da ein ganzer Markt existiert. Und man fragt sich, inwiefern wird das ganz bewusst toleriert? Das gehört vielleicht zur Tagesordnung, dass das auch toleriert wird.
Das glaube ich nicht.
Nee, ne? Nee. Mm-mm. Ihre Figur, die Sonja Brunner, ich weiß nicht, ob Sie sich noch jetzt, ist ja ein bisschen her, dass Sie gedreht haben, ob Sie sich noch reinversetzen können in die, wie gut kann die backen eigentlich?
Backen?
Mhm.
Meinen Sie Kuchen backen oder was?
Ja.
Ich würde mal sagen, eher nicht so gut.
Denn sie wird ja aufgefordert, dort zwei Packen Backpulver reinzuschmeißen.
Darauf wollen Sie hinaus.
Ich saß da auch und dachte mir, ein Kuchen, für den man wirklich zwei Pakete Backpulver braucht, gibt's das?
Das ist halt ein großer Kuchen.
Da müssen wir eine Feile rein, ne?
Ja.
Okay, das war also kein Thema, diese zwei Packen Backpulver.
Nee.
Weil man denkt, damit passiert Größeres natürlich. Ne?
Ja, ja.
Wir wollen auch gern die Schauspielerin Claudia Michelsen auch noch so ein bisschen kennenlernen. Wenn ich kurz mal zurückgehe, Sie hatten überlegt, eigentlich ursprünglich mal, ich glaube, Funkoffizierin bei der Handelsflotte zu werden oder aber auch Opernregie.
Mhm.
Es wurde dann aber Schauspielschule, was eigentlich gar nicht geplant war erstmal. Wie kam das bei Ihnen?
Also diese Funker-Idee, die ist, das ist natürlich, da rede ich jetzt von 11 Jahre, zehn, elf, zwölf vielleicht noch.
Das ist noch früh, ja.
Sehr früh, weil natürlich das Fernweh immer da war. Und was wäre der Weg gewesen in die weite Welt hinaus?
So,
und dann habe ich immer gedacht, na gut, ich hatte natürlich auch einen Ziehvater, den Michelsen, der war auch bei der Handelsflotte.
Ja.
Also ich bin damit in Berührung gekommen, schon als junges Mädchen, immer wieder.
Mhm.
Und das war dann so der Weg. Und ich dachte, das ist doch wunderbar, die sprechen eine Sprache, die können alle verstehen weltweit. Also die Funkersprache, die lernt man dann und dann kann man sich weltweit mit allen unterhalten.
Aha.
So, also da dachte ich, und ich umsegel dann die Meere. Ich habe ja auch mal gesagt, ich möchte Jacques Cousteau werden. Also Meeresbiologie wäre ganz sicherlich auch ein, das wäre sicherlich ein Weg gewesen auch von mir. Also ein Wunsch, das zu machen, zu studieren. Und dann kam ich aber irgendwie zum Theater, seit meinem 12. Lebensjahr durch meine Freundin und deren Vater, der da engagiert war in Dresden, der Rolf Hoppe.
Ja.
Und dann waren wir Kinder, wir waren nur im Theater, das war einfach großartig. Und ich wollte aber eigentlich nie spielen, ich wollte Opernregie machen, weil mich das immer geärgert hat, wie die Opern inszeniert wurden. Und ich fand das furchtbar und wollte einfach das...
Zu altbacken, oder was?
Er wollte das anders machen, ja. Und dann kam aber die Schauspielschule und dann bin ich hängen geblieben. Also irgendwie lief es dann zu gut und dann, weiß ich auch nicht, habe ich den Moment verpasst.
Und dieses Fernweh, das natürlich durch die Schauspielerei dann nicht unbedingt bedient wird erst einmal, aber wo ist das entstanden, das Fernweh? Muss ja irgendwas, müssen Sie ja gesehen oder geahnt haben.
Naja, aber Sie können sich das ja vorstellen, wenn man in der DDR aufwächst, sich immer in Dresden und Umland bewegt und vielleicht zweimal als Kind irgendwie an Balaton fahren darf und an die Ostsee.
Ja.
Und aber trotzdem hat man ja eine Weltkugel vor Augen. So. Also ich habe das aber immer. Ich bin so gepolt, ich kann auch nie lange oder zu lange an so einem Ort sein. Ich muss dann wieder weiter oder muss irgendwie, ich habe immer das Gefühl, ich muss jetzt doch einmal um die ganze Welt laufen. Das ist doch, das kann doch nicht sein. Ja. Also meine Lebenszeit jetzt nur an so einem Ort zu verbringen, so bin ich nicht. Das ist nicht meins so. Aber da gibt es andere, die sind einfach glücklich an einem Ort und da möchten sie auch immer sein und bleiben und das ist das Schönste, was man in seinem Leben oder mit seinem Leben tun kann. Also,
Ich meine, Westfernsehen gab es in Dresden nicht, ne?
Nee,
das war immer das Tal der Ahnungslosen genannt, weil da war mit der Antenne dann irgendwie tatsächlich nichts zu empfangen.
Nee, da war nichts drin. Also ich glaube, wir haben einen Radiosender, den haben wir immer gehört, da gab es irgendeine Radiosendung, die war immer, glaube ich, Donnerstagabend, da saßen wir dann alle immer vorm Radio.
Mhm. Was gab es denn
Also da? Wir Jugendlichen, ich weiß gar nicht mehr, wie so eine Hitparade oder was, ich weiß nicht mehr, wie
es hieß. Okay.
Und da haben wir dann immer natürlich aufgenommen mit dem Kassettenrekorder irgendwie, weil da lief dann auch so tolle Westmusik, keine Ahnung.
Also dann beim Theater gelandet und Sie haben gerade gesagt, der Rolf Hoppe, der war so eine Art künstlerischer Ziehvater, der hatte eine große Bedeutung für Sie, ne? Inwiefern?
Der Rolf, ich bin natürlich jetzt auch mit ihm aufgewachsen, weil wir so eng befreundet waren, irgendwie seit wir haben uns kennengelernt einen Tag vor der Einschulung. Also das war wirklich die Tine und ich, also seine eine Tochter. Und ab dem Moment waren wir eigentlich jeden Tag zusammen für 10 Jahre und dann nochmal 4 Jahre Schauspielschule. Also wir sind ja da auch noch zusammen. Und der Rolf natürlich war, weil der hatte eine große Bedeutung auch durch das Theater und dann wie er immer unfassbar diszipliniert gearbeitet hat, seine Texte mit viel Zeit, mit viel Liebe hat der sehr genau immer gearbeitet. Also das war für mich so ein, und dann einfach ein wahnsinnig warmer Mensch, also er und seine Frau, die Ika, und ich war da immer so, das war wie so auch noch so ein kleines Zuhause, also weil meine Mutter musste viel arbeiten, aber wir waren da sehr eng und ich war da sehr oft.
Und der hat Sie also mit ins Theater genommen? Und haben Sie auch Ihren eigenen Sitz dann bekommen? Oder war das mir so hinterm Vorhang gelauscht? Oder
na, alles. Wir waren hinter der Bühne, wir waren in der Kantine, wir waren also in den Garderoben und überall da, wo man dann so die Art Theaterkinder, das war normal. Die waren mit im Theater.
Ja.
Und dann war Vorstellung und dann guckt man sich das zum, weiß ich nicht, 20. Mal an und irgendwie, also das ist, war so normal. Es war normal, dass die Kinder da von den Schauspielern oder Leuten einfach da auch mit teilweise da waren.
Die Christine ist, glaube ich, soweit ich das weiß, die ist dem Theater ziemlich treu geblieben, oder?
Ja.
Die macht Theater und Theater und Theater vor allem.
Genau.
Ja. Wann kam bei Ihnen der Sprung zum Film? Weil manche sind ja immer so ein bisschen vorsichtig. Wer lange Theater gespielt hat und dann kommt plötzlich irgendein Filmprojekt. Manche, das haben wir immer wieder mal gehört, die sind dann so ein bisschen skeptisch. Die trauen dem Film nicht so richtig. Am Anfang.
Es ist ja auch wirklich, ich finde, das sind zwei ganz verschiedene Handwerke.
Total. Ja.
Also das ist genauso wie Sprecher, finde ich auch nochmal. Also Hörbücher einlesen, das ist auch nochmal, habe ich großen Respekt vor. Das ist auch nochmal ein anderes, braucht man ein anderes Werkzeug zu. Wann ging das los? Na, ich hab schon wenig gedreht, so, es fing so an, 90, 91, 92, da habe ich ein bisschen was gedreht und so. Und dann bin ich ja 94, 95 bin ich dann nach Amerika und habe das alles hingeschmissen und dachte so, ja, ich muss jetzt, mache ich einen neuen Beruf, mache jetzt was anderes, ich weiß nicht, was kommt. Mhm. Ich konnte ja kein Englisch und musste dann gucken, was ich da mache und so. Also es war...
Also der Liebe halber, müssen wir sagen.
Sind und Sie der Liebe halber damals, bin ich nach Amerika, weil da wollte ich eigentlich nicht hin, aber es war dann wirklich für mich sehr gut, diese fast 7 Jahre da. Und dann, ja, und dann ging das aber irgendwie weiter mit dem Film. Das war ja gar nicht der Plan. Und dann bin ich natürlich viel hin und her geflogen, habe auch Filme gedreht, die, also ich habe ja nicht nur gute Filme gemacht, das geht gar nicht. Ja. Nicht jeder Film ist nur gut oder ja, manche sind dann halt missglückt und dann macht man aber weiter, weil es ist auch Arbeit und man lernt auch das dann. Also ich glaube, da brauchst du eine große Toleranz auch zu sagen, ja okay, ich gucke mal, wie das weitergeht. So, aber so ist es entstanden. Und eigentlich wollte ich das Theater nie aufgeben, aber es ist halt damals, habe ich das dann alles so mit, ich war 4, 25, ich meine, es ist, da habe ich schon so viel gespielt gehabt am Theater, dass ich einfach schon dachte, nee, das ist jetzt erstmal, das reicht jetzt erstmal so.
Also diese 7 Jahre Pendeln, das muss ja furchtbar anstrengend gewesen sein. Wie haben Sie das verkraftet?
Na, also in den 20ern super.
Ja, da geht das schon.
Das war überhaupt nicht schlimm. Also im Gegenteil, ich bin da fliegt man halt raus und dann fliegt man da rein und arbeitet und fliegt wieder weg. Das war nicht schlimm.
Stimmt.
Wirklich nicht.
Und kann man diese ganze Sonne da eigentlich? Ich glaube, Sie waren ja wirklich in den Hills da. Nee, wirklich. Ich habe Angst vor Los Angeles oder San Francisco und diese Westküste. Also ich glaube, mir persönlich wäre das zu viel Sonne. Irgendwann braucht man auch mal einen guten Regen oder auch mal ein bisschen Wolken, oder nicht?
Aber das gibt's auch.
Echt?
Und ganz oft kommt übrigens die Sonne erst gegen Mittag raus. Also das ist jetzt nicht immer gleich. Das gibt auch Regen. Und den genießt man dann, wenn es regnet. Das ist herrlich.
Aber oft gibt's den nicht. Ne? Oder täusche ich
mich? Also im Verhältnis natürlich.
Oder haben mich meine Freunde, die mal da gewohnt haben, haben die mich alle angelogen?
Nein, nein, natürlich ist das Verhältnis anders. Das stimmt.
Was haben diese 7 Jahre USA, was haben Sie mitgenommen letztendlich für den Rest Ihres Lebens?
Was die Amerikaner natürlich wirklich haben, da kann man sich auf den Kopf stellen, aber so ist es, die sagen wirklich, im Prinzip kannst du alles. Du kannst alles erreichen. Du musst es nur wollen und musst wissen, was du erreichen willst. Aber alles ist möglich. So. Mhm. Das ist ein Punkt, also mir hat mal eine Freundin beschrieben und das finde ich ganz richtig eigentlich. Ja, wenn in der Kirche, wenn wir in der Kirche sind und es wird gesungen, jeder Amerikaner wird einfach mitsingen. Ja. Es gibt dann so Solis und die singen die einfach. Das ist überhaupt kein Ding. Egal, ob es richtig, schief, falsch ist, egal, es wird gesungen. Mhm. Und wir Europäer, nicht alle, ich rede jetzt nicht von Südeuropa, gehen lieber auf die Toilette und warten, bis es vorbei ist, dass wir bloß nicht auch dran kommen müssen da mit dem Singen. Also wir sind da schon anders gepolt. Das, finde ich, hat eine große Kraft. Ich war ja die ganze Clinton-Era da, das darf man auch nicht vergessen. Und die Leute waren alle wie im Aufbruch. Es war so ein wahnsinnig viel ist entstanden. Die Mittelschicht wurde immer stärker. Es war so wirklich, es war eine gute Zeit. Es war toll. Und unschlagbar finde ich immer noch die Freundlichkeit. Also es ist ein und deswegen muss ich nicht mit jedem irgendwie gleich dick befreundet sein, sondern es begegnet mir einfach am Tag eine andere Energie durch die Leute, die einfach nur mal sagen, hallo, ja, wie geht's dir? Gut geht's mir so. Das weiß nicht, ich erzähle jetzt, wie mein Leben läuft.
Das erwartet dann aber auch keiner. Viele halten das ja natürlich für einfach nur oberflächlich, aber es tut gut einfach.
Natürlich,
ne?
Ist es oberflächlich, aber das macht ja nichts. Der Umgang ist ein anderer. Ja. So, das ist ein, also das habe ich auch mitgenommen. Das ist ein, ja, also ich habe da sehr gerne gelebt, ich war jetzt auch diesen Sommer wieder da, fahre da regelmäßig hin, weil das ist natürlich auch eine Art zu Hause. Das kann man gar nicht anders sagen. Ja.
Gab es Arbeit für Sie denn in Amerika?
Ja, ich habe da auch gedreht. Ja. Ich hatte dann auch eine Agentur sogar, aber da war meine erste Tochter noch sehr klein und ich habe das dann hingeschmissen, weil ich einfach nur noch mich im Auto wiedergefunden habe und von einem Casting, die nennen das Audition, zu der nächsten und zur nächsten und zur nächsten und zur nächsten und dann das ist wirklich harte Arbeit, und dass man damals erreicht. Und ich wollte das nicht. Ich hab, nee, okay. Das Kind war dann zu Hause und ich habe gesagt, das ist mir einfach, ich verliere die Zeit mit meinem Kind, ich mache das nicht, schmeiß das hin. Und dann habe ich aber trotzdem da noch gedreht. Nicht viel, aber so ein bisschen. Und das war aber auch nie meine Intention. Oder wie gesagt, ich gehe jetzt dahin und mache Karriere. Ja. Überhaupt nicht, gar nicht. Das ist, erfordert wahnsinnig viel Geduld und Durchhaltevermögen und harte Arbeit.
Ja, also dem Theater sind Sie auf jeden Fall auch noch doch eine ganze Zeit lang sehr treu geblieben. Wobei ich glaube, so wenn wir von 89 Wende und Mauerfall reden, das war ja noch Anfangszeit am Theater, ne? Da waren Sie relativ frisch.
Ja,
noch,
also ich hab schon 88 an der Volksbühne gespielt, relativ früh.
Mhm, genau.
Noch während des Studiums. Und dann halt viel, diese Jahre an der Volksbühne, die waren sehr intensiv. Viel mit Henry Hübchen gearbeitet, der da inszeniert hat auch. Mhm. Castorf, Martha, La Kresnik, also es war schon, ich hatte schon wirklich großes Glück.
Ja.
Dann habe ich noch mit Heiner Müller gearbeitet am Deutschen Theater.
Ja.
Und dann konnte ich am Schluss noch mit Luc Bondy an der Schaubühne arbeiten. Also es war schon eine intensive, sehr volle Zeit. Mhm. So.
Wie die einzelnen Menschen natürlich jetzt 89 erlebt haben, das wissen wir. Aber nicht so oft hören wir, wie das Theater als solches, und Sie waren an der Volksbühne, eine große Theaterinstitution, wie hat die Volksbühne diese Tage oder das ganze Jahr des Mauerfalls erlebt? Was passierte am Mauerfalltag da? War eine Vorstellung abends geplant?
Also genau an dem Tag weiß ich das nicht mehr. Ich erinnere das dunkel. Ich glaube, wir haben in den letzten Wochen, bevor es dann wirklich passiert ist, haben wir gar nicht mehr gespielt. Also die Vorstellungen sind alle ausgefallen. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Das ist jetzt wirklich zu lange her.
Ja.
Ich erinnere nur, dass wir irgendwie so fast alle zwei Tage oder jeden Tag haben die Ensemble, es waren ja so großartige Ensemble, Merlin, das Gorki-Theater, das Deutsche Theater, es waren so Berliner Ensemble, es waren so starke, tolle Leute da auch damals. Und wir haben uns jeden Tag in einem anderen Theater getroffen und überlegt, was machen wir jetzt? Also was eine Form von Aufstand gibt es? Wie weit geht das? Das war ja alles so auf der Kippe. Es hätte ja auch ganz anders ausgehen können.
Ja.
Und das war es. Und ich schwamm halt so mit als ganz junges Mädchen, ne? Mit 19, ja. Und das war natürlich unfassbar, es war großartig.
Ja klar, denn da hat die Luft natürlich vor allem auch gebrannt, denn das war ja auch sehr politisch, das ganze Theater. Mhm. Ich glaube, wahrscheinlich jeder Schauspieler war politisch interessiert und auch wahrscheinlich engagiert, oder? In dem ganzen Umfeld.
Also jeder würde ich jetzt nicht sagen, aber viele, die ich erlebt habe, und das war auch mein Antrieb damals, deswegen wollte ich den Beruf machen. Ich wollte nicht unterhalten, das hat mich gar nicht interessiert.
Ja.
Also ich hatte da einen rein politischen Beweggrund und das war auf einmal was hinfällig. Und dann musste man sich erstmal neu erfinden. Was heißt das? Was machen wir jetzt? Was machen wir für ein Theater?
Ja.
Machen wir jetzt Unterhaltung? Dann haben wir noch mit BK Tragelehn, haben wir dann damals noch eine Inszenierung gemacht.
Da konnten die Schauspieler also da mitreden denn?
Nein.
Weil sie fragen, was machen wir für ein Theater?
Naja, das, ja, ich glaube schon. Also okay. Das, naja, nee, da kommt ein Intendant und der sagt dann schon, wie es geht, aber man kann natürlich sich dazu äußern.
Ja. Oder gibt es Versammlungen einfach auch, ja, die dem Intendanten auch einfach zeigen, was das Volk möchte?
Nee.
Das nicht.
Also das weiß ich nicht, vielleicht gibt es das, aber nicht, dass ich wüsste.
Ja. Und wie ist das heute mit der Unterhaltung? Ist es heute okay, wenn man Filme macht, auch vor allem zu unterhalten? Für Sie?
Ja, das ist total in Ordnung und ich komme damit auch, kann damit gut leben, auch mit dem Beruf. Aber ich empfinde mich jetzt inzwischen nicht mehr. Das ist, ich finde halt so, mein Antrieb ist auch, Geschichten zu erzählen.
Einfach. Mhm.
Das ist so meine Form von Unterhaltung und die sind natürlich manchmal dunkler, manchmal sind sie heller, manchmal ist es so. Und solange die Leute das sehen wollen, ist es natürlich gut. Wenn man das Gefühl hat, die Leute wollen einen nicht mehr sehen, dann muss man, glaube ich, aufhören. Muss man andere Wege suchen. Aber es ist, also noch ist es, glaube ich, nicht so.
Ja.
Aber ich finde, so Geschichten zu erzählen, und letzten Endes ist ja alles politisch. Jede Beziehung ist politisch. Natürlich, also ich finde, insofern kann man, geht das so ganz gut.
Also ich höre aus, Ihr Herz pumpert natürlich durchaus noch fürs Theater, aber wenn es ums Geschichten erzählen geht, dann sind Sie im Film natürlich perfekt aufgehoben.
Ja.
Denn das mag das Theater ja nicht so gerne, ne? In Deutschland. Geschichten erzählen.
Doch.
Ja? Also,
ich weiß nicht, wo Sie ins Theater gehen, aber ich finde das schon.
Ich sprach mal mit Anthony McCartan, das ist ein neuseeländischer Romanautor, der schreibt auch Theaterstücke. Dieses eine Stück Ladies' Night, das hat er geschrieben. Und der bot irgendeinem Berliner Theatermann vor 5, 6 Jahren war das, bot er mal einen Stoff an und hörte also diesen Satz, wir haben kein Interesse daran, Geschichten zu erzählen auf der Bühne. Da war er völlig vor den Kopf gestoßen. Das gilt als minderwertig. Also es geht nicht um Geschichten erzählen vor allem. Also quasi das mächtigste Mittel, das die Menschheit zur Verfügung hat. Ja? Oder wenn sie jeden großen Wirtschaftsboss, der irgendwas Erfolgreiches macht, der schafft das mit Storytelling. Aber oft will das deutsche Theater, so wie einige eben sagen, auf dieses Mittel echt verzichten, weil es als zu billig gilt.
Also ich kann das so nicht bestätigen, aber das kommt natürlich auch immer darauf an, was ziehe ich mir für Geschichten aus Bildern oder aus, natürlich gibt es verschiedene neue, andere Formen, Geschichten zu erzählen. Es ist jetzt ja nicht immer unbedingt, es war einmal und dann und dann endet es mit, und sie lebten bis, wie heißt immer der Schluss in dem Märchen? Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.
Richtig, ja. So, der Rolf Hoppe wüsste das.
Der wüsste das, das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem auf andere Art und Weise Geschichten erzählt. Also das, ich glaube auch, das ist einerseits der Umgang des Betrachters damit, ja, also auch sich anders inspirieren zu lassen und eine Fantasie freizusetzen und andererseits auch wirklich, aber es gibt's auch. Also ich habe jetzt da gar nicht, ich kann das gar nicht bestätigen. Es gibt so ein Theater und so ein Theater und das finde ich auch großartig. Das ist aber toll.
Ich wusste, was die meinen, weil manchmal, wenn ich in einem Theaterstück bin, dann gehe ich mit 200 Fragezeichen raus. Also mit lauter Fragen, bei denen aber keine beantwortet wird. Und ich frage mich, warum haben die so gesprochen? Warum haben die das gemacht? Irgendwann sind es mir zu viele Warums. Warum haben die sich gegenseitig haben die sich bei Hamlet, dritter Akt, die ganze Zeit gegenseitig geohrfeigt? Das sind mir zu viele Fragezeichen. Und da denke ich, wenn die Deutschen Filme machen würden, wie sie Theater machen, dann wären die Kinos leer. Das ist eine These, oder?
Ja, ich weiß, was Sie meinen. Aber vielleicht müssen Sie mal in ein anderes Theater gehen.
Ja, gut.
Es gibt wirklich sehr viel, auch sehr gutes Theater.
Natürlich, überhaupt keine Frage. Man erfreut sich ja auch an unglaublich tollen Darstellern. Und manchmal
Ich würde mal das Theater wechseln. Also wenn Sie da
ich meine ja nicht überall Theater. Ich meine ja überall Theater.
Na gut, aber es ist ja nicht überall die Ohrfeigen-Nummer.
Nein, also nicht überall.
Nein.
Claudia Michelsen, jetzt zu sehen am Mittwoch dann Angst in meinem Kopf, ein Thriller ist das, den es im Ersten gibt um 20.15 Uhr.
Ich finde ja immer Thriller so ein Thriller. Blödes Wort.
Ich
muss das wirklich sagen.
Ich mag keine Thriller, ehrlich gesagt. Die langweilen.
Da würde ich jetzt auch nicht einschalten, sagen.
Aber es ist ein Thriller, oder?
Nein, es ist ein Drama.
Ein Drama.
Ich finde, Drama ist ein altes Wort und das kann man. Es gibt eine Komödie und es gibt ein Drama und das ist ein Drama.
Aber ein Drama mit viel Thrill.
Naja, also.
Wie?
Ja?
Naja, da gibt es schon so ein, zwei Momente.
Ja, da ist halt das Drama intensiver.
Naja, dann bin ich. Sie sind aber eine hartgesottene von sich.
Nein, überhaupt nicht. Aber finden Sie das nicht auch? Also Thriller ist doch irgendwie so.
Ja, Thriller klingt vielleicht nach.
Bei Michael Jackson finde ich das super, aber bei dem so.
Ja, gut. Dann Thriller ist vielleicht etwas zu viel Action. Aber wäre diese Geschichte ein Roman, würde man ihn wahrscheinlich als Psychothriller bezeichnen. Das ist zu viel.
Das ist schon wieder so ein englisches Wort.
Ja, Psychodrama. Nee, Psychodrama ist es auch nicht.
Nee,
da ist mir dann wieder zu viel Action drin.
Viel zu viele Begriffe. Ja. Wir müssen das reduzieren.
Es ist auf jeden Fall verdammt spannend. Und was denn? Warum lachen Sie
jetzt? Das Gute, dass Sie das jetzt sehen wollen.
Es ist verdammt spannend. Und wir haben auch eine Reihe wirklich toller Schauspieler, die diese Rollen wirklich zu 100% spielen. Deswegen ist meine persönliche Meinung, einschalten lohnt sich. Bei Angst in meinem Kopf.
Und schrecken Sie bitte nicht vor diesem Titel zurück, weil das ist wirklich, ich bin auch erschrocken über diesen Titel.
Gut, dass Sie es ansprechen.
Aber ich finde, und der Film ist natürlich kein das ist keine leichte Kost, das ist es nicht. Aber im Prinzip habe ich mir so überlegt, auch diese Abwärtsspirale mit dieser Frau, die man da so mitläuft und man denkt die ganze Zeit, nein, nein, mach das nicht und das jetzt auch noch, das ist ja furchtbar und komm doch jetzt mal, stopp jetzt. Und am Schluss ist die dann bei sich und ich denke dann so, okay, was macht denn der Zuschauer mit so einem Film dann? Ja, das ist ja Wahnsinn, sehr deprimierend. Aber nein, letzten Endes ist es eine Geschichte, die kann man mitgehen und dann kann man sich überlegen, ja Wahnsinn, wie gut geht es mir eigentlich? Oder stehe ich gerade mit den Dingen, die ich habe? Bin ich wirklich in der Situation, in der ich sein möchte? Oder möchte ich eigentlich da was ändern und tue es nicht, weil ich zu schwach bin? Also es ist so, wenn man da reflektiert ein bisschen mit, dann ist das ganz...
Stimmt. Ich dachte auch, Angst in meinem Kopf. Warum heißt der Angst in meinem Kopf?
Das habe ich nicht entschieden.
Nee, das habe ich mir schon gedacht. Und dann habe ich mich gefragt, ob die, die sich den Titel dann ausgedacht haben, ob die ein bisschen ablenken wollten von der Handlung, dass man schon mit dem Titel nicht zu viel verrät.
Also ich muss Ihnen sagen, es gab einen Titel vorher, das war ein Arbeitstitel, der hieß Gefangen.
Gefangen. Und Gefangen finde ich spitze.
Finde ich auch.
Weil der auf so vielen Ebenen funktioniert.
Nicht, darf ich nicht sogar sagen.
Da ist ja auch vorbei. Er heißt Angst in meinem Kopf und es ist auch nur ein Titel, mein Gott. Aber Gefangen, das trifft auf jede Minute eigentlich dieses Films zu.
Finde ich auch.
Gut. Ja, bis Mittwoch ist noch Zeit, alles zu ändern.
Ja.
Nein, das schaffen wir nicht mehr. Claudia Michelsen, dann Dankeschön für heute. Grüße nach Hamburg.
Dankeschön, Ihnen auch. Tschüss. So.
Talk mit Thies.